Und ich möchte lesen aus Apostelgeschichte 4, Vers 1 folgende. Da heißt es: Während Petrus und Johannes noch zum Volk sprachen, traten ihnen die Priester mit dem Befehlshaber der Tempelwache und die Sadduzäer entgegen. Sie waren aufgebracht, weil die Apostel sich herausnahmen, das Volk zu lehren und am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten zu verkünden. Darum nahmen sie die beiden fest und brachten sie bis zum nächsten Tag ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend. Aber viele, die Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben. Und die Kirche wuchs so stark, dass allein die Zahl der Männer bei 5000 lag. Am nächsten Tag kamen in Jerusalem die führenden Priester, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer zusammen. Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie: Woher hattet ihr die Macht und die Kraft, diesen Mann zu heilen? In wessen Namen habt ihr das getan? Petrus antwortete ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: Führer des Volkes und seine Ältesten, wir werden hier vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, und wir sollen Rechenschaft geben, wodurch er geheilt worden ist. Nun, ihr und das ganze Volk Israel sollt es wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, eben dem, den ihr gekreuzigt habt und den Gott vom Tod auferweckt hat. Durch die Kraft seines Namens steht der Mann hier gesund vor euch. Auf diesen Jesus bezieht sich das Wort in den Heiligen Schriften: Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir, du, gerettet werden könnten. Worte des lebendigen Gottes. Und wir hören jetzt auf die Predigt von Dominik Lorenz.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Themenreihe Harte Fragen, ja? Harte Fragen. Und ihr Lieben, diese Themenreihe hat ihren Namen zurecht. Wir wollen uns bis zum Sommer mit Fragen auseinandersetzen, die häufig als Einwand gegen das Christentum gebracht werden. Grundsätzlich auch gegen Religion, aber vor allem auch gegen das Christentum. Und es ist egal, ob du da bist und sagst, das ist genau meine Frage. Ja, weil Glaube und Gott sind nicht so meine Sachen irgendwie. Und sagst, krass, das interessiert mich, was haben sie dazu zu sagen? Oder ob du sagst, hey, ich bin komplett von der Bibel und Glauben überzeugt. Es ist schön, dass du da bist. Und es ist schön, dass du da bist, egal mit welchem Vorwissen du hier sitzt und auch egal, wie du diese Fragen, die wir stellen werden in den nächsten Wochen, beantworten würdest. Ich freue mich, dass du dich dem stellst. Und wisst ihr, das Verrückte ist, diese Themenreihe ist nicht so, dass ich mich jetzt hier vorne hinstelle oder Daniel in den nächsten Wochen und dass es uns überhaupt nicht herausfordern würde. Nee, es fordert uns unglaublich heraus, mich, weil ich bin weder der große Theologe, noch bin ich der große Philosoph und ich bin auch nicht der große Naturwissenschaftler. Und von daher, wenn ich mir so Fragen stelle, wie Leid, wie Religion, warum kann es nur eine Wahrheit geben und so weiter, dann komme ich teilweise selber, kommen mir bei der Suche nach Antworten selber mehr Fragen als Antworten. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du am Ende heute rausgehst und sagst, ich habe irgendwie mehr Fragen als Antworten heute bekommen. Dann wollen wir dich am Ende noch zu was einladen, nämlich zu unserem Entdeckerkurs. Und ich will das jetzt schon mal ankündigen. Wir wollen, dass du deine Fragen loswirst, dass du die bei uns hier loswirst, dass du die in irgendwelchen, in diesem Entdeckerkurs, den wir am Ende noch bewerben werden, loswirst. Wir wollen mit dir nachdenken. Daniel hat gesagt, wir wollen, dass Verstand und unser Glaube zusammengeht. Das gehört irgendwie zusammen, das müssen wir verzahnen. Und ich möchte euch heute einladen, mitzudenken. Es wird wirklich ein Thema, wenn du von die letzten Wochen kennst oder die letzten Male schon da warst, da war es vielleicht manchmal ein bisschen emotional aufgeladen. Und auch in 2 Wochen, da geht es ums Thema Leid, auch da wird es wieder so ein bisschen emotionaler. Heute ist so ein klassisches Fakten, Argumenten, philosophische Ding. Ja, das heißt, wenn du heute als Mann da bist, denkst du, endlich mal ein geiles Thema, womit ich was anfangen kann. Und ich wünsche euch, dass ihr trotzdem erkennt, dass dieses Argument oder argumentative Thema, dieses Kopfthema, in letzter Konsequenz trotzdem wieder was mit unserem Herz und mit unserem Leben zu tun hat. Das ist das, was ich mir heute für heute wünsche und das möchte ich rausbringen. Und es wird heute philosophisch, ich habe das schon gesagt, weil das Thema oder die Frage, es ist eigentlich eher mehr ein Statement oder eine Aussage, mit der wir uns beschäftigen, die heißt, es kann doch nicht nur eine wahre Religion geben, oder? Es kann sich doch keiner hinstellen, grundsätzlich, es kann sich doch keiner hinstellen, kann sagen, wir haben die Wahrheit. Wie kackdreist muss man sein, um sowas zu behaupten? Sagen, wir haben die Wahrheit, ey. Wir haben es erkannt. Und ihr Trottel und ihr Dödel, ihr habt keine Ahnung von nichts, weil wir haben's. Das kann man doch nicht bringen. Das ist doch absolut intolerant. Das ist doch bescheuert. Und das ist arrogant und überheblich, oder? Wenn jemand von sich sagt, er hat die Wahrheit erkannt. Und wenn sich die Christen hinstellen und sagen, wir haben die Wahrheit. Und die Moslems sich hinstellen und sagen, wir haben die Wahrheit. Das ist doch arrogant. Und ein Student aus den USA hat es in einer Studie sehr, sehr gut mal so ein bisschen abgeleitet, was daraus resultiert, wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe die Wahrheit. Er hat gesagt, religiöse Exklusivität ist nicht nur engstirnig, sondern mordsgefährlich. Religion hat doch immer nur zu Streit, Spaltung und Konflikten geführt. Vielleicht ist sie der größte Feind für den Frieden in der Welt. Wenn die Christen weiter behaupten, dass sie die Wahrheit haben und wenn andere Religionen ins gleiche Horn stoßen, wird es in der Welt nie Frieden geben. Und wisst ihr was? Der hat recht. Ich kann da gar nichts dagegen sagen. Weil dieser Student hat recht, wenn er sich hinstellt und sagt, wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit erkannt, dann fügt es im Endeffekt dazu, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Weil jeder behauptet, die Wahrheit zu haben. Und damit dem anderen unterstellt, dass er sie nicht hat. Und deshalb ist das mein erster Punkt auch für die Predigt. Und das ist als These das, was drüber steht. Der Absolutheitsanspruch von Religion ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Und es ist wirklich so, es ist nicht zu klein gefasst. Wir erleben das jeden Tag im Nahen Osten. Und das hat auch noch andere Gründe, dass sich dort die Köpfe einschlagen. Vor ein paar hundert Jahren haben wir es in Europa gemerkt. Es ist ein Sicherheitsrisiko, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Und das kannst du nicht wegdiskutieren. Und das will ich heute auch nicht wegdiskutieren. Weil wenn ich sage, wir haben die Wahrheit für uns gepachtet und wir stehen drauf, dann muss ich dahin kommen zu sagen, ihr Kleinen, wenn ihr nicht das macht, was wir sagen, dann seid ihr falsch unterwegs. Und es führt am Ende dazu, dass ich Leute ausgrenze, dass ich Leute abwerte, dass ich arrogant mich über Menschen erhebe. Und am Ende führt es zu Hass und zu Krieg. Punkt. Die Frage ist jetzt, wenn das die These ist, die wir drüber stellen, dann ist ja eher die Frage, wenn der Absolutheitsanspruch, ne, von Religion so ein Problem ist, wie gehen wir dann mit Religion um? Ganz ehrlich, was mache ich jetzt mit Religion, wenn sie so gefährlich ist? Weil jede Religion geht ja daher und sagt, wir haben die Wahrheit. Das ist ja das Problem. Wie gehen wir damit um? Und ich möchte euch zwei Strategien vorstellen. Und wie gesagt, ich wünsche euch, dass ihr ein bisschen mitdenken könnt. Die erste Strategie ist, glaube ich, was, da könnt ihr euch noch gut reindenken. Die zweite, die wird dann schon so ein bisschen tiefgründiger. Und die erste Strategie, mit der wir uns beschäftigen wollen, wie wir mit Religion umgehen können und wie wir auch mit Christentum umgehen können, und das wurde auch in der Vergangenheit schon so getan, ist folgende. Du kannst versuchen, Religion zu verbieten. Und das wäre das Allereinfachste, oder? Wenn man einfach sagen könnte, so ganz digital, 0 und 1, pass mal auf, das ganze fromme Gelaber, das ganze Gelaber über Gott, über irgendwas Höheres, über was Transzendentes, ist doch Quatsch. Das verbieten wir jetzt einfach mal. Weil wenn wir es verbieten, dann haben wir die ganzen Scheißschwierigkeiten los, oder? Dann können wir doch alle in Frieden leben. Wenn wir Religion verbieten, weil dann gibt's keine Probleme mehr, oder? Oder zumindest nicht mehr die Probleme, die aus Religion entstehen. Das wäre doch einfach. Und es wäre doch gut. Und ich will euch sagen, und ich will euch mit ein paar Argumenten, ich will euch einfach nur ein paar Zahlen bringen, die belegen, dass das in der Vergangenheit versucht wurde und dass es nicht geklappt hat. Das 20. Jahrhundert, ihr Lieben, war das Jahrhundert, ja, und das ist noch nicht so lange her, 20. Jahrhundert, es war das Jahrhundert, in dem sich die größten atheistischen Systeme weltweit ausbreiten konnten. Mao in China, ja, Also ihr kennt diesen großen kommunistischen Führer in China, Mao. Der hat alleine von 1958 bis 1962, innerhalb von 4 Jahren, 45 Millionen Menschen umgebracht. Innerhalb von 4 Jahren halb Deutschland ermordet. Durch seine Politik. Und es ist wahrhaft kein Christ. Sondern Kommunist durch und durch. Und dann haben wir noch Leute wie Hitler und Stalin und Mussolini und Karadzic, und wir könnten weitermachen. Und das Traurige ist, wisst ihr, was diese Leute alle verbindet? Die im 20. Jahrhundert gewütet haben, noch und nöcher. Auch wenn sie es anders behauptet haben, ihr Feind war die Religion, die sich über sie gestellt hat. Ihr Feind, der sie alle verbunden hat, alle wie, ob du Mao, Hitler, Stalin, kannst du alle einreihen. Wisst ihr, der Feind, den sie hatten, das waren insbesondere Christen, die mutig zu ihrem Glauben standen. Gegen die, auf die haben sie es alle abgesehen. Und die wollten sie alle umbringen. Und nur mal so als Nebenfakt, ich will wirklich ein bisschen versuchen, faktisch, ja, harte Fragen, das heißt ein paar harte Fakten. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ich kann nicht an Christentum glauben, weil ihr habt so viel Mist auf dem Kerbholz, Kreuzzüge, Hexenjagd und so weiter. Wie kann man nur an sowas glauben? Und ja, ich stelle mich hin und sage, das ist ein unrühmliches Blatt unserer Geschichte. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Aber wenn wir mal wieder bei den Fakten bleiben, erstens würde ich bestreiten, dass die Leute, die das verübt haben, wirklich Christen waren. Werden wir heute noch sehen, warum. Erster Punkt. Und zweitens, innerhalb von 350 Jahren Hexenjagd, die von Christen verübt wurden maßgeblich mit, sind 60.000 Leute zum Opfer gefallen. Innerhalb von 350 Jahren. Wer also konsequenterweise sagt, er kann nicht ans Christentum glauben, weil sie so viel Mist auf dem Kerbholz haben, da muss konsequenterweise auch sagen, ich kann an Atheismus nicht glauben, weil der allein im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen auf dem Kerbholz hat. Dieses Argument, ihr Lieben, das fällt in sich zusammen. Und ich möchte euch ein Zitat bringen von einem Theologieprofessor aus Oxford, der hat es sehr, sehr gut zusammengefasst. Er hat gesagt, im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit, dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurde, die glaubten, dass Religion zu Intoleranz und Gewalt führt. Die gesagt haben, Religion ist gefährlich, die haben die meisten Leute umgebracht im 20. Jahrhundert. Ist verrückt, oder? Und nur mal einen kurzen Bezug schon zu dem Text, den Daniel vorgelesen hat. Religion zu verbieten funktioniert nicht. Und das machen, wir haben von 2 Leuten gehört, von Johannes und Petrus, die verhört werden. Warum? Gucken wir uns dann noch an. Die werden verhört. Und wisst ihr was? Sie werden von einem hohen Rat, das war damals die höchste jüdische sozusagen Auto, oder das Parlament, würde ich mal so bezeichnen, ja? Wie heute der Bundestag, ganz verschiedene religiöse Gruppierungen und Splittergruppen drin, die sich teilweise selber übelst verfeindet waren. Und die sitzen zusammen und beratschlagen über die beiden, was die für Mist verbockt haben. Und wisst ihr, wann dieser hohe Rat schon mal zusammensaß? Ein paar Wochen vorher. Ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen vorher saßen dieser religiöse Rat zusammen. Und wisst ihr, über wen sie geurteilt haben? Über Jesus. Und sie haben ihn um die Ecke gebracht. Getarnt durch religiöse Motive, weg. Und es hat geklappt. Sie haben diesen religiösen Hype, um diesen Jesus versucht zu verbieten. Und es hat irgendwie funktioniert. Und diese 11 Jünger, die er hatte, die haben sich verstreut. Einer hat sich sogar umgebracht. Grandios, besser kann es nicht laufen. Und jetzt ein paar Wochen später, noch keine 3 Monate später, stehen 2 Leute vor denen, die zu diesen 11 Jüngern gehört haben. Und das Problem ist, aus diesen 11 sind 5000 geworden. Und es wird schon hier sichtbar, du kannst. Und vor allem, du kannst Religion grundsätzlich, und ich behaupte auch insbesondere das Christentum, du wirst es nicht aufhalten und du wirst es nicht verbieten können. In den Phasen, in denen das Christentum insbesondere am meisten verfolgt wurde, ist ganz interessant, durch die ganze Geschichte hinweg, in dieser Zeit ist das Christentum am meisten gewachsen. In den Ländern, wo es am meisten Druck von außen gibt, breitet sich das Christentum am stärksten aus. Religion verbieten funktioniert nicht. Okay, erste Strategie gescheitert, schade. Zweite Strategie, du kannst probieren, und ich glaube, das ist diese erste Strategie, da hätte jeder von euch gesagt, ja gut, wenn ich tolerant bin, kann ich Religion nicht verbieten. Mist, beißt sich der Katze in den Schwanz. Hier, bei dieser These, das klappt schon besser, zweite Strategie. Und das ist das, was ihr heute in fast jeder Talkshow Wenn ihr euch das anguckt, wenn es um Islam und um Christentum und um Integration von Flüchtlingen geht, was ihr dort hört. Du versuchst, Religionen gleich zu machen. Und es stellen sich immer wieder Leute hin, die sagen, ja, sind nicht irgendwie alle Religionen gleich? Hat nicht jeder so ein Stück der Wahrheit erkannt? Hat nicht jeder so ein Stück von dem erkannt, wer Gott ist? Und ich kriege immer ein bisschen einen heiligen Zorn, wenn ich sowas höre, weil die Person, die sowas behauptet, wisst ihr, was die macht? Die macht in dem Moment genau das, was sie an den anderen bemeckert. Die stellt sich hin und behauptet und stellt sich über alle Religionen, macht sich größer und behauptet, alles bewerten zu können. Ihr habt ein Stück der Wahrheit, ihr habt ein Stück der Wahrheit, ihr habt ein Stück der Wahrheit und ich sehe die gesamte Wahrheit. Weil ich ja weiß ja, dass ihr jeder nur ein Stück der Wahrheit habt. Versteht ihr? Wer sagt, alle Religionen sind gleich und gleich wahr, der stellt sich hin und sagt, ich habe die absolute Wahrheit und ich kann das bitte einkategorisieren und beurteilen. Und du machst selbst, in dem Moment, wo du sagst, alle, irgendwie, jeder so ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Wahrheit, machst du selbst eine Glaubensaussage, die du nicht beweisen kannst. Und wisst ihr, wir stellen uns oft hin und glauben, aufgeklärter zu sein als diese ganzen religiösen Spinner. Und in dem Moment stelle ich mich selber drüber und bin arrogant und mache genau das, was ich den anderen vorwerfe. Und ich glaube, es ist dran, dass wir Religion anders definieren. Ich glaube, wir reden über Religion oft und sagen, es ist irgendwie Christentum und Hinduismus und Islam und Buddhismus und irgendwelche Naturreligionen. Das ist irgendwie alles Religion und wir haben gar keine Vorstellung davon, was es ist. Und ich will euch eine Definition geben von Keller, ebenfalls ein Theologe, Timothy Keller. Der definiert Religion folgendermaßen. Religion ist ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist, wer wir sind, und was das Wichtigste ist, was die Menschen in ihrer Lebenszeit tun sollten. Religion ist ein System von Glaubensaussagen, die erklären, was der Sinn des Lebens ist, wer wir sind und was das Wichtigste ist, was Menschen tun sollten. Und auf Basis dieser Definition, ihr Lieben, sind wir alle zutiefst religiös. Auf Basis dieser Definition. Und du findest keine andere, unter die du Religion gut einkategorisieren kannst, sind wir alle zutiefst religiös. Egal ob du Christ, ich sag's bewusst, egal ob du Christ, Atheist, Humanist, Naturalist, Umweltaktivist, was weiß ich bist, du fällst unter diese Kategorie. Ich falle unter diese Kategorie. Weil ich glaube, wir haben alle sehr genaue Vorstellungen davon, dass das, was wir glauben, irgendwie das Richtige ist. Und ich glaube, jeder von euch, wenn er in sich guckt, und das will ich euch so ein bisschen abbringen, dieses Zugeständnis auch heute, wenn jeder von euch so ein bisschen in sich reinguckt, merkt er, dass wir alle glauben, wenn die sich so und so verhalten würden, dann wäre die Welt eine bessere. Wenn alle das so machen würden wie ich, dann wäre doch die Welt eine bessere, oder? Und genau das ist Religion. Ich stelle mich hin und die Wahrheit, die ich erkannt habe, versuche ich anderen drüber zu bügeln. Und wenn sie es nicht machen, dann habe ich allen Grund, auf sie arrogant und ausgrenzend von oben nach unten zu schauen. Ihr Lieben, das ist Religion. Und jeder, der hier sitzt, ist zutiefst religiös. Und wisst ihr, was dahinter steht? Dahinter steht ein viel, viel tieferes Problem unserer menschlichen Identität. Es steht nämlich dahinter, dass wir unsere Identität, unseren Wert als Menschen immer davon abhängig machen, wie wir im Verhältnis zu anderen stehen und abschneiden. Und ich habe das mal und ich will das irgendwie so ein bisschen euch veranschaulichen. Ich habe das mal genannt, das Wippenprinzip. Und dieses Wippenprinzip ist ganz einfach, ja. Du hast eine Wippe und eine Wippe funktioniert immer so und die geht nur, wenn du im Verhältnis zu dem anderen, ja. Also wenn deine Position hängt davon ab, wie der andere abschneidet, ganz klar. Und das Spiel macht am meisten Spaß mit dieser Wippe, wenn du der bist, der schwerer ist und der mehr Gewicht auf die Waage bringt. Deshalb spiele ich das Spiel gerne mit meiner Frau, weil ich auf jeden Fall weiß, dass ich unten bin, versteht ihr? Und ich kann die zappeln lassen, ich kann die verhungern lassen und wenn ich will, dann reiße ich es nach oben und dann haue ich es wieder nach unten. Mein Wert und das, wer ich bin in dieser Gesellschaft, hängt davon ab, wo die anderen stehen. Und ob ich die Macht habe, sie zappeln zu lassen oder nicht, davon bin ich abhängig. Und das steht dahinter. Das steht hinter unserer Religiosität. Dieses Wippenprinzip. Versteht ihr? Ich bin davon abhängig, wie ich mich im Verhältnis zum anderen stelle und mich positioniere. Und ich will euch das ein bisschen veranschaulichen. Der Text, den wir gerade gelesen haben, da spricht von diesem Hohen Rat, den ich euch schon gesagt habe. Und wisst ihr, diese Leute, die in diesem Hohen Rat waren, die haben ein Problem. Sie haben diesen Jesus umgebracht. Und sie haben ihn umgebracht, weil sie sich in ihrer Position bedroht gefühlt haben von ihm. Weil er auf einmal mehr Anerkennung bekommen hat. Er war auf einmal der, der einen Ton angeben konnte. Ihm haben die Leute zugehört. Zu ihm sind sie gerannt. Von ihm haben sie sich heilen lassen. Er war der, der die eigentliche religiöse Führer war sozusagen. Und keine Sau hat sich mehr für sie interessiert. Und deshalb haben sie ihn getarnt durch religiöse Motive um die Ecke gebracht. Weil sie sich bedroht haben. In ihrer Position bedroht gefühlt haben von ihm. Und ihr Lieben, das ist immer das Problem von religiösen Menschen. Und denkt dran, wir sind alle religiös. Sie machen den Wert an ihrer Position fest. Und weil ich ja weiß, was die Wahrheit ist, dann kann ich das auch machen. Kann ich auf den anderen vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Und klar, keiner von euch würde das so ehrlich sagen. Aber wenn ihr eure letzten Wochen mal rekapituliert, ich glaube, findet jeder einen Punkt, wo ihr sagt, hätte sich der andere nicht so und so verhalten können? Der Sack. Da wäre doch unsere Welt eine bessere. Und ich bin selber so. Und ich stelle mich da selber mit drunter. Wisst ihr, viele von euch sind wie ich auch Christen. Und ich kenne meine Bibel, also ich habe die schon hoch und runter gelesen, rüber und über. Ich kenne sehr viele Dinge. Ich weiß, versteht ihr, ich würde für mich schon sagen, dass ich ein Christ bin, der ziemlich gesettelt ist. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Und dennoch stelle ich fest, dass ich mich gegenüber Leuten, die nicht meinen Moralvorstellungen entsprechen, die nicht meiner Religion, versteht ihr, die nicht meiner Wahrheit folgen, sehr, sehr, sehr arrogant bin. Ich war hier in Auerbach am Goethe-Gymnasium zur Schule und ich habe, als ich so über die Predigt vorbereitet habe, ist mir das ganz neu bewusst geworden nochmal. Da gab es immer ein paar Jungs bei mir im Kurs in der 11, 12, die haben sich am Wochenende immer völlig abgeschossen, vollkommen die Kante gegeben. Dann sind die gefühlt jedes Wochenende in einem anderen Bett aufgewacht, von einer anderen Frau. Und am Montag in der Mittagspause haben sich dann hingestellt und fanden sich besonders geil und haben das rausgekehrt. Und ich stand mit meinen Moralvorstellungen dort und habe mich irgendwie hingestellt und habe gedacht, ein Glück, dass du nicht so bist, Dominik. Ein Glück, dass du so eine Scheiße nicht machst. Ein Glück, dass mir sowas nicht passiert. Ein Glück, dass ich so gut bin. Und ich habe Wippenprinzip. Ich habe meinen Wert definiert im Verhältnis zu dem, was die anderen machen. Und ich bin besonders wertvoll, weil ich nicht das mache, was die machen. Und ich grenze mich von ihnen ab. Das ist Religion. Und ihr Lieben, das Verrückte ist, wir brauchen da nicht mal auf Leute zu gucken, die eine andere Religion haben wie wir. Ihr Christen, ja, oder ich spreche mal besonders zu euch, ihr Lieben, die zu euren Herz oder zu euch Herzfabriklern, ja, die zu unserer Kirche irgendwie gehört. Es geht so schnell, dass wir als Christen untereinander, dass ich auf andere Kirchen und Gemeinden von oben herab arrogant urteile, weil die nicht so hübsch sind, weil da nicht so viel geht, weil da, keine Ahnung, weil das nicht so herzlich ist. Weil die nicht so eine geile Deko haben, weil die nicht so eine gute Band haben, weil die, keine Ahnung. Und ich mache meinen Wert, den Wert unserer Kirche an unserer Position fest, Wippa, den wir im Verhältnis zu anderen haben. Im Verhältnis zu anderen Kirchen. Und ich stelle mich hin und glaube, wenn die das und das tun würden, dann wäre es besser für sie. Und ich stelle mich hin und urteile und richte und bin arrogant. Das geht mir so. Und ich habe mich, ihr Lieben, ich habe mich in der letzten Woche ganz konkret ertappt bei einer Kirche, mit der ich beruflich zu tun habe, über die ich so gedacht habe, über die ich geschmunzelt habe und gedacht habe, wie kann man nur solche offensichtlich dummen Fehler und Entscheidungen treffen. Klammer auf, allein das zeigt nur, dass ich das Evangelium, das, woran wir als Christen glauben, noch nicht tief genug verstanden habe. Werde ich dann noch erklären. Aber vielleicht bist du auch gar kein Christ. Vielleicht bist du ein Atheist und sagst, ich glaube nicht dran, dass ein Gott existiert. Und ich freue mich ganz besonders, wenn du sagst, du bist ein Atheist und bist heute da. Super. Ich will dir nur ein kleines Zugeständnis abbringen heute. Vielleicht gestehst du mir das zu. Du kannst genauso wenig beweisen, dass Gott nicht existiert, wie ich dir nicht beweisen kann, dass Gott existiert. In dem Moment, wo du sagst, dass Gott nicht existiert, triffst du auf Basis der Definition von Keller genauso eine Glaubensaussage wie ich. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, dass du Atheist bist, ich kann das super gut nachvollziehen. Der Punkt ist nur, du wirst dich genau wie ich wahrscheinlich schon über Menschen hingestellt haben und gesagt haben, wie kann man nur so blöd sein und zum Beispiel an Schöpfung glauben, wie kann man nur so dämlich sein und ständig so religiös labern. Und in dem Moment bist du genauso religiös, wie ich religiös bin. Versteht ihr? Wir können Religion nicht gleich machen. Wenn du Humanist bist, genau das Gleiche. Ich habe einen Freund, der sagt von sich selber, er ist sehr, sehr Humanist. Und ich habe ihn gefragt, wie kannst du Humanist sein und an Evolution glauben? Das geht nicht. Versteht ihr? Du kannst nicht sagen, Survival of the fittest, ja, der Schwache soll verrecken und das Starke soll überleben. Aber ich setze mich für die Menschenwürde ein. Hä? Eigentlich müsste ich sagen, ich habe eine behinderte Schwester, eigentlich müsstest du konsequenterweise sagen, weg damit, weil nur die Starken überleben. Das ist das, wenn ich sage, also versteht ihr, was das für Auswirkungen hat, was mein Glaubenssystem von Auswirkungen hat auf das, was ich tue. Und in dem Moment, wo du sagst, du bist Humanist, ist es okay, aber du bist genauso religiös wie ich. Weil du an Glaubenssystem glaubst, das du nicht beweisen kannst. Und versteht ihr, so können wir weitermachen. Und ich will, dass diesen Punkt bei euch irgendwie so ein bisschen verankert. Wenn wir religiös sind, dann wird diese zweite Strategie, nämlich Religion gleich zu machen, scheitern. Weil wir können uns nicht hinstellen und können sagen, jeder hat ein Stück der Wahrheit. In dem Moment, wo ich das tue, offenbare ich eigentlich noch selber, dass ich religiös bin und mich über die anderen erhebe. Es funktioniert nicht. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem, weil es geht nicht, Religion zu verbieten und es geht auch nicht, Religion gleich zu machen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit Religion? Wir kriegen es irgendwie nicht los. Und ich möchte euch einladen, die Frage anders zu stellen. Ich glaube, die Frage, es kann doch nicht nur eine wahre Religion geben, das ist ein Zirkelbezug, da führt im Endeffekt zu nichts. Weil in dem Moment, wo du eine Antwort gibst, widersprichst du der Frage. Wir müssen die Frage anders stellen. Du wirst auf die Fragen, es kann doch nicht, oder auf die Aussage, es kann doch nicht nur eine Religion geben, oder? Keine Antwort finden. Wie müsste die Frage eigentlich lauten? Wenn wir alle religiös sind, ist die Frage die, welche unserer aller Religionen, welche dieser Religionen hat die Kraft und in sich die Kraft, seine Anhänger zu einem liebevollen Verhalten zu bewegen, gerade gegenüber Andersdenkenden, oder? Das ist doch die Frage. Welche unserer Religionen hat die Kraft dazu, dass wir uns gegenüber anderen Menschen, gerade gegenüber Leuten, die nicht das glauben, was ich glaube, liebevoll verhalten? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und deshalb ist mein dritter Punkt, ihr Lieben, die exklusivste Lösung. Und ich behaupte, dass das Christentum, und das werde ich gleich noch versuchen auszuführen, die einzige Religion ist, die die Kraft hat, ihre Anhänger zu einem liebevollen Verhalten zu bewegen, eben gerade gegenüber Andersgläubigen. Warum? Weil unsere Kraft nicht in uns liegt. So war unsere Kraft in einer Person liegt, in einem Jesus liegt, der unser Leben gelebt hat, der mein Leben gelebt hat. Und ich habe keinen Grund, stolz zu sein. Und ich habe vorhin schon erwähnt, diese Johannes und der Petrus wollen jetzt nochmal ein bisschen in den Text gehen. Die sitzen im Knast. Und wisst ihr, warum sie im Knast sitzen? Sie haben einen Gelähmten geheilt und sie haben im Tempel gepredigt. Und ich habe schon gesagt, das ist für diese religiösen Führer eine Katastrophe. Sie fühlen sich wie bei diesem Jesus vor ein paar Wochen bedroht. In ihrer Stellung, in ihrer Autorität. Und sie lassen sie verhaften, ins Gefängnis werfen und sie fragen sie, ihr Lieben. Was, in welchem Namen, fragen sie die, tut ihr das? Warum macht ihr das? Warum könnt ihr einfach hingehen und im Tempel predigen und euch hören die Leute zu? Wie geht das? Warum? In welchem Namen? Und wisst ihr, das krass ist, ein Humanist hätte sich hingestellt und hätte die beiden gefeiert dafür, dass sie einen Gelähmten heilen. Ein Moralist hätte gesagt, ihr seid geil, wie ihr vor eure Überzeugungen leidet, ihr geht dafür sogar ins Gefängnis. Und die werden gefragt, warum tut ihr es? Und sie stellen sich nett hin und sagen, wir haben die Wahrheit erkannt oder wir sind die, die es besonders drauf haben. Sondern wisst ihr, was sie sagen? Vers 10 und 11 habe ich euch hier nochmal abgedruckt, hat Daniel vorhin schon vorgelesen. Es geschah, also Petrus sagt es, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Wisst ihr, was die beiden machen? Ich weiß, es ist gerade interessant, was der Markus macht. Wisst ihr, was die beiden machen? Sie sagen nicht, wir haben die Wahrheit erkannt, sondern sie sagen, und sie reden eigentlich nur von Jesus. Da kommt keine Verteidigung, da kommt keine Rechtfertigung. Sie reden nur von Jesus. Und wisst ihr, was sie von ihm sagen? Sie charakterisieren ihn als Eckstein. Und ein Eckstein ist ein Stein, den du damals, oder ein Eckstein ist einer der wichtigsten Steine im Gebäude. An dem hast du damals ganze Wände, eigentlich das ganze Haus ausgerichtet. Ja, das ist der Stein, an dem du alles ausgerichtet hast. Man könnte auch irgendwie sagen, dieser Eckstein ist ein Fixpunkt oder hast einen Ankerpunkt. Und sie sagen, Jesus ist dieser Eckstein, dieser Fixpunkt, dieser Ankerpunkt, an dem wir uns ausrichten, der uns Identität gibt. Nicht unsere Position im Vergleich zu anderen, sondern dieser Jesus ist unser Ankerpunkt, an dem wir uns festhalten. Und wisst ihr, diese Texte, das verrückt ist, manche stellen sich hin, habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gehört, und sagen, die Texte sind doch gar nicht gut belegt. Doch, das sind welche der bestbelegtesten Texte im Neuen Testament, die es gibt. Du musst eine Erklärung dafür finden, warum zwei Leute, die ein paar Wochen vorher, als dieser Jesus verurteilt wurde, noch abgehauen sind. Und jetzt ein paar Wochen später stehen die, vor denen sie abgehauen sind, vor denen stehen sie jetzt und verantworten sich. Du musst eine Erklärung dafür finden. Und du wirst keine finden, wenn du nicht davon ausgibst, dass dieser Jesus ihr, also auferstanden ist und ihr Eckstein geworden ist, ihr Ankerpunkt. Sie hauen nochmal ab. Ihr werdet es nicht davon abhängig, was andere über sie denken, sondern die beiden sitzen im Gefängnis und sie stellen sich den Fragen, weil Jesus ihr Ankerpunkt geworden ist. Und wisst ihr, ich will euch das ein bisschen vormachen, wie das im Vergleich ist zu dem, was wir vorhin mit dem Prinzip Wipper hatten. Wir haben gesagt, dieses Prinzip Wipper ist, da mache ich meine Position immer von dem abhängig, was andere über mich denken und über mich glauben zu tun und über meinen Stellenwert, ja. Und deshalb sind wir alle religiös, weil wir alle der Meinung sind, irgendwie Wahrheit erkannt zu haben. Und wisst ihr, was die beiden machen? Sie gehen zu diesem Jesus. Und sie glauben, dass das einer ist, bei dem sie sich einhängen können und der hoffentlich, wie Markus' Konstruktion jetzt, hält. Weil ich sonst echt ein Problem krieg. Genau. Wenn das jetzt schief geht, dann ist meine ganze Predigt hin. Ihr Lieben. Genau. Und das ist das, was sie erleben. Sie erleben, dass dieser Jesus, dass dieser Ankerpunkt, dass dieser Eckstein hält. Und jetzt sehe ich mein Skript nochmal, aber das ist gar nicht so schlimm. Weil wisst ihr, wer so hängt, wer an diesem Jesus hängt, von diesem Jesus, der Ankerpunkt ist, der kann nicht stolz sein darauf, dass er hier hängt, versteht ihr? Ich kann nicht sagen, boah, bin ich der Geilste, dass ich hier hänge. Ich habe weder das Ding da oben angebracht, noch mir den, also ich habe mir nur den Gurt angelegt und nur nach Anleitung von Daniel. Das heißt, ich kann nichts tun, dass ich hier hänge. Meine Identität und mein Wert ist nicht davon abhängig, welche Position ich im Vergleich zu anderen habe, sondern es ist von einem absoluten Punkt abhängig, von Jesus. Und ich habe keinen Grund, auf andere runterzusehen, die an was anderes glauben. Und wisst ihr, das ist das, was ich behaupte, was Christentum ist. Ich glaube, Christentum ist die einzige Religion, die in der Lage ist, gegenüber Andersdenkende und gegenüber Andersreligiöse gut zu denken. Weil wir an einen Mann glauben, weil wir uns in einem Jesus verankern, der an einem Kreuz verreckt ist. Weil wir uns in einem Jesus verankern, der das Leben gelebt hat, was ich hätte leben müssen. Ich hätte das Leben leben müssen. Und er hat es für mich gelebt. Er hat quasi all diese ganzen moralischen Ansprüche erfüllt, die ich glaube, dass andere erfüllen müssen oder die ich erfüllen muss. Er hat die Wahrheiten erfüllt, von denen ich glaube, dass ich sie habe. Versteht ihr das? Und er ist in den Tod gestorben, den ich hätte sterben müssen. Und das ist genau der Punkt, ihr Lieben. Allein der Glaube an Jesus, und davon bin ich überzeugt, bietet die Chance, dass ich über Leute, die eine andere Moralvorstellung haben, höher denke als von mir selber. Denn ich bin nicht aufgrund meiner moralischen Leistungen gerettet, sondern aufgrund dessen, was dieser Jesus getan hat. Und deswegen ist Jesus kein Lehrer, ihr Lieben, der sagt, folgt meinen Wahrheiten. Jesus ist kein Dalai Lama und er ist kein Mohammed. Und Jesus sagt nicht, ich habe irgendwelche Wahrheiten und wenn ihr diesen Wahrheiten folgt, dann werdet ihr gerettet. Sondern Jesus ist einer, der sagt, Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin die Wahrheit. Und Leute, das ist der exklusivste Anspruch, den du überhaupt haben kannst. Er sagt nicht, ich habe irgendwelche Wahrheiten, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Und du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, der ist total bescheuert und es ist ein Verrückter. Weil sowas behauptet, hätte nie ein Mohammed von sich behauptet, sowas würde kein Dalai Lama, sowas würde niemand von sich behaupten. Die Wahrheit zu sein. Und Jesus ist so verrückt und stellt sich hin und sagt, ich bin es. Und weil dieser Jesus, der sich hinstellt und sowas sagt, am Kreuz stirbt und das Leben lebt, was ich hätte leben müssen, und versteht ihr, die Moral erfüllt, die ich mir selber versuche zu erfüllen, habe ich keinen Grund, in irgendeiner Weise arrogant zu sein. Und deshalb kann ich sagen, ich bin überzeugt davon, dass wir Christen die Wahrheit haben, aber keine Wahrheit, die uns arrogant macht, sondern eine Wahrheit, die uns zu liebevollen Menschen macht. Und wisst ihr, wir sind eine Herzfabrik und wir wollen, und das will ich euch sagen, wir wollen nicht nur behaupten, dass wir an diese Wahrheit glauben und dass wir die einzige Wahrheit haben, sondern wir wollen, dass diese Wahrheit an uns, an meinem Herzen sichtbar wird. Weil es eben keine Wahrheit ist, wo ich mich hinstellen kann und sagen kann, ich bin gut. Und wenn du das tief inhaliert hast, dass Jesus das Leben lebt, was du hättest leben müssen, dann wirst du über deine Arbeitskollegen und deine Kommilitonen nicht irgendwie so innerlich belächeln und sagen, wie kann man nur so dämlich sein? Sondern ich werde ihm mit der Güte begegnen, die ich an diesem Kreuz sehe, bei diesem Jesus. Und ich werde mich nicht hinstellen und über meinen Chef und auch nicht über unsere Politiker, und ihr Lieben, ich glaube, wir haben echt ein Problem mit schlecht reden über unsere Politiker. Und auch nicht über meine Eltern herziehen und glauben, dass ich es eh besser machen werde. Sondern ich werde ihm mit der Geduld und mit der Nachsicht begegnen, mit denen Jesus mir begegnet. Und ich werde nicht über andere Kirchen und Christen herziehen. Sondern mich wird es ins Gebet treiben, wie Jesus für mich ins Gebet gegangen ist. Versteht ihr, was diese Wahrheit mit mir macht, die nicht von mir abhängig ist und von meiner Position, sondern von diesem Eckstein, von diesem Ankerpunkt? Ich habe keinen Grund, dort zu hängen und zu sagen, ich bin's. Keiner von uns. Und deshalb ist Christentum die einzige Religion, die das ermöglicht. Und ich möchte euch gern noch zwei Dinge mitgeben. So, was könnte euer nächster Schritt sein, aufgrund der Predigt. Und ich habe das mal mit diesen beiden Prinzipien dargestellt. Prinzip Wippe. Und ich will dich einfach so fragen, denk mal drüber nach, auf welche Personen hast du in der vergangenen Woche herabgeschaut? Wisst ihr, ich weiß, dass dieser Sprung zu sagen, ich bin religiös, das ist ein sehr, sehr großer. Aber ich will dich mal fragen, auf welche Personen hast du runtergeschaut in den letzten Wochen? Wer waren so Menschen, die du belächelt hast, über die du gedacht hast, oder die du so abgetan hast, von denen du dich abgegrenzt hast? Keine Ahnung. Und frag dich mal, ob nicht Religion dahinter steht, weil du glaubst, die Wahrheit zu haben. Und dann Prinzip Ankerpunkt. Ich wünsche dir, dass ihr beim nächsten Lied auch konkret, wenn ihr das erkannt habt, zu diesem Jesus gehen könnt und ihn um Vergebung beten könnt, wie dieser David vorhin diesen Jesus um Vergebung oder diesen Gott um Vergebung gebeten hat, weil er mit einer Frau geschlafen hat und ihren Mann umgebracht hat. Und ich wünsche, dass du es neu vor Augen führst, dass dieser Jesus ein Leben gelebt hat, das du hättest leben sollen. Und zwar komplett. Er hat alles gemacht, was du glaubst, von dir selber erwarten zu müssen. Und was du von anderen erwartest. Das hat er alles gemacht. Und ich wünsche dir, dass dir diese Wahrheit hilft, mit Menschen liebevoll umzugehen, auf die du herabschaust. Nett. Weil du sonst was von ihnen erwarten musst. Sondern weil du weißt, dass du dich in diesem Jesus verankerst. dass du dich da heute reinhängst und dich fallen lassen kannst, deine Erwartungen an dich und an andere, weil du bist nicht die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit und wir dürfen uns in diese Wahrheit einhängen. Und ich wünsche, dass du das tust, dass du sagst, Jesus, ich hänge mich in diese Wahrheit heute ein und dass es deinen Umgang mit deinen Menschen in deinem Umfeld verändert. Wir sind alle religiös, aber Jesus ist für diese religiösen Spinner, die ich bin, der ich bin, der, die wir sind, gestorben. Und das ist unsere Nachricht. Und das ist Wahrheit. Und ich will noch für euch beten, dass das in euer Herz rutscht. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dich selbst deinen Sohn gegeben hast. Jesus, wir danken dir dafür, dass du Menschen wie diesen Johannes und diesen Petrus so komplett umkrempelst. Und dass sie sich hinstellen und sagen, du bist der Eckstein, du allein, du bist ihr Ankerpunkt. Du bist der, von dem sie sich abhängig machen. Und Herr, das wünschen wir uns, Gott, das wünschen wir uns für unser Leben. Ich wünsche mir das für mein Leben, dass du mir diesen Stolz wegnimmst, indem ich oft mich hinstelle und über andere richte. Herr, wir sind nicht besser. Keiner von uns ist irgendwie besser. Sondern wir sind alle davon abhängig, dass einer das Leben lebt, was wir nicht leben können. Und das hast du gemacht, Herr. Und Jesus, wir danken dir dafür. Und ich bete, dass wir uns da jeden Tag neu einhängen können in deiner Liebe und verankern können an diesem Kreuz, an dir und an deiner Auferstehung. Du willst uns verändern. Du willst unser Ankerpunkt sein. Der sein, an dem wir uns festmachen. Und ich bete, dass wir zu liebevollen Herzfabriklern werden, die einen Unterschied in ihrem Umfeld machen, weil du einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hast. Das wünsche ich mir. Und ich danke dir, dass du so gut bist. Amen.